Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Freiheitslieder. Das war die Idee für die Blaue Stunde heute Abend. Vor ein paar Jahren waren diese Lieder schon mal im Programm. Warum sollten sie nicht wieder einmal gehört werden? Der Wunsch, die Sehnsucht, der Kampf für Freiheit und Menschenrechte verliert ja nie an Aktualität. Aber dann ergaben sich Themen, die uns in Wiesbaden gerade besonders nahe liegen und die wir hier gemeinsam mit Hartmut Boger, dem früheren Direktor der Volkshochschule Wiesbaden, und Margarete Goldmann, Sprecherin des Arbeitskreises Stadtkultur, vertiefen möchten. Aspekte zur Meinungsfreiheit, zur Kunstfreiheit, zur Pressefreiheit. Und ganz aktuell in diesem Zusammenhang das Buch des FAZ-Korrespondenten Ewald Hetroth, das gerade in unserer Stadt Furore macht. Aber davon später. Jetzt erstmal Freiheitslieder. Wir fangen an sozusagen programmatisch mit einem alten Volkslied, dessen Text um 1780 zum ersten Mal auf Flugblättern veröffentlicht wurde. Im deutschen Sprachraum hat es verschiedenen Widerstandsbewegungen als Inspiration gedient und wurde von Wander- und Studentenbewegungen aller Arten als Hymne benutzt. Es ist noch heute eines der beliebtesten Lieder. Davon konnte man sich gerade überzeugen, als es hieß »Wiesbaden singt« und Hunderte auf dem Schlossplatz schmetterten »Die Gedanken sind frei«. Bei uns singt jetzt Hannes Wader. Im Urtext von Hoffmann von Fallersleben denkt man noch »in aller Still«. Heutzutage darf man auch sagen, was man denkt. Gedankenfreiheit ist ein Menschenrecht, festgeschrieben im Artikel 18 der UN-Menschenrechtserklärung. Auch wenn sich immer noch nicht alle Machthaber, Diktatoren und Potentaten in zu vielen Ländern daran halten. »Brüder zur Sonne, zur Freiheit« heißt eins der meistgesungenen Arbeiterlieder. Und wie gelangt man zur Sonne, zur Freiheit? Indem man vorwärts geht und nicht vergisst, worin die eigene Stärke besteht. Dazu rufen Bertolt Brecht und Hans Eisler auf mit dem Solidaritätslied. Wessen Morgen ist der Morgen? Wessen Welt ist die Welt? Eine Frage, die wohl immer aktuell bleiben wird. Gesungen wurde das Solidaritätslied von Ernst Busch und von ihm hören wir gleich noch eins, das Lied von den Moorsoldaten. Es wurde 1933 von Häftlingen des Konzentrationslagers Bürgermoor bei Papenburg im Emsland erstmals gesungen. In diesem Lager wurden vorwiegend politische Gegner des Naziregimes gefangen gehalten. Mit einfachen Werkzeugen wie dem Spaten mussten sie dort das Moor bearbeiten. Eine harte Arbeit unter kaum erträglichen Bedingungen. Das Lied wurde am 27. August 1933 bei einer Veranstaltung namens Circus Concentrazani von 16 Häftlingen, überwiegend ehemaligen Mitgliedern des Solinger Arbeitergesangsvereins, dargeboten. Lieder und Texte aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Man kann sie gar nicht oft genug hören und lesen in Zeiten wie diesen, in denen es wieder Rechtsextreme gibt in unserem Land. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unserem Gast Hartmut Boger. Er war fast drei Jahrzehnte Direktor der Volkshochschule Wiesbaden und ist noch heute ein unermüdlicher Streiter für die Bildung an der Volkshochschule oder der Uni Mainz. Und er ist einer, der sich mit Sprache beschäftigt und hellhörig wird bei falschen Tönen. In unserer Sendung heute geht es ja nicht nur um Freiheitslieder, sondern auch um Aspekte, die uns ganz aktuell betreffen. Ich nehme mal ein Stichwort heraus, Meinungsfreiheit. Wenn ich sage, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, also wenn du diesen Satz hörst, was fällt dir dazu ein?
Ja, den Satz habe ich schon öfter gehört. Der begleitet mich eigentlich seit meiner Kindheit und Jugend, weil ich leider aus einer Familie komme, die doch ziemlich braun gefärbt war, um es mal so auszudrücken. Und die Verwandten, die in dieser braunen Tradition standen und die auch mit leider nur für sich persönlich und nicht allgemein mit ins Grab genommen haben, die haben das öfter geäußert. Ja. weil sie sich in ihrer Meinung eingeschränkt gefühlt haben. Und das fand ich auch dann, als ich politisch bewusster war, so ab 67, 68, fand ich das auch völlig richtig, dass man bestimmte Dinge in diesem Land nicht mehr sagen kann. Jean-Paul Sartre hat gesagt, nach Auschwitz ist Antisemitismus keine Meinung mehr, sondern ein Verbrechen. Und das hat sich auch in unserem Strafgesetzbuch, bildet sich das ab, dass Hitlerverehrung, Volksverhetzung in der braunen Tradition, dass es unter Strafe gestellt ist. Und das ist auch völlig richtig so. Natürlich benutzen die Rechtsextremisten, ich sage bewusst nicht rechtsradikal, weil radikal hat ja auch was Positives. Das heißt ja, die Dinge an der Wurzel fassen, aber die fassen ja nichts an der Wurzel, sondern sind einfach nur extremistisch.
Also die Rechtsextremisten benutzen diesen Satz eher häufig heutzutage.
Natürlich, und die verwenden den dann auch, aber auch andere. Jetzt, es geht ja von der, ich sage mal, rechten Mitte aus bis dahin. Da fühlen sich auch in der, ich sage mal, rechten Mitte, das gibt es halt auch, ja. So Nationalkonservative, die aber auch im Zweifelsfall dann eine Tendenz nach weiter rechts haben, häufig. Das sieht man ja an Repräsentanten der AfD.
Und von diesem Spektrum wird dieser Satz besonders gerne gesagt und Meinungsfreiheit eingefordert. Ja. Was ist davon zu halten?
Also davon ist gar nichts zu halten, weil ich frage dann auch nach, also wo ist denn irgendwas passiert, was dich in deiner Meinungsfreiheit einschränken würde? Oder bist du schon mal, hast du eine Verwarnung von der Polizei bekommen oder bist du vor Gericht geladen worden? Wer schränkt denn das ein, ja? Dann kommt in der Regel gar nichts, aber ja, man wird ja sofort für als Nazi bezeichnet. Ja, dann sage ich, dann wird es wohl auch irgendwas dran stimmen, ja? Weil wer heute noch Hitler verehrt oder wie ich es aus der Verwandtschaft kenne, sagt, Hitler hat nur einen Fehler gemacht und ich frage danach, ja was denn? Er hat einen Krieg verloren, der hat einfach einiges nicht begriffen. Manche träumen ja wirklich davon, dass es hätte so sein können, dass Deutschland, das Deutsche Reich, den ganzen europäischen Kontinent beherrscht hätte, aber dann könnten wir uns ausmalen, wie der Kontinent aussehen würde, ja? Auf jeden Fall nicht friedlich, so wie es in der europäischen Einigung geschehen ist.
Die AfD behauptet, das heißt, die Führer der AfD behaupten, dass sie sich an Meinungsfreiheit halten. Das hört sich so an, als wäre Meinungsfreiheit ein hohes Gut.
Ja, natürlich ist Meinungsfreiheit ist ja grundgesetzlich garantiert und die Grundrechte sind ja anders als in der Weimarer Verfassung auch bindend für staatliche Institutionen. Das war ja damals nicht so, sie sind quasi auch einklagbar. Aber halt nur mit auch gewissen Grenzen. Da, wo sie etwa andere Menschen beleidigen, zurücksetzen, Minderheiten diffamieren, diskriminieren und so weiter, da ist einfach die Grenze von Meinungsfreiheit. Das ist eine ganz alte Diskussion seit der Aufklärung, dass die Grenzen der Freiheit immer da auch sind, wo die Freiheit und die Würde der anderen tangiert wird.
Sind Begriffe, die von der AfD verwendet werden, wie zum Beispiel Entsorgung, Zersetzung, Umvolkung, Volksverräter, sind die durch die Meinungsfreiheit gedeckt?
Ja, das ist ja immer eine Sache, wie die Gerichte dann entscheiden. Als Volksverräter, da muss man ganz klar sagen, das sind Begriffe aus dem Nazi-Vokabular, aus dem Wörterbuch des Unmenschen. Das Buch ist leider heute nicht mehr so erwogen, nicht bekannt, sollte aber wieder aufgelegt werden. Oder das Buch von Viktor Klemperer, LTI, Lingua Terzi Imperii, das heißt die Sprache des Dritten Reiches. Der hat ja als Philologe sehr genau registriert, wie die Sprache sich gewandelt hat, auch schon vor 1933. Diese NS, nicht Diktatur, das weiß ich auch, dieses NS-Regime wurde ja auch sprachlich vorbereitet. In einem sehr entschiedenen, Antisemitismus finde ich sowieso keinen so guten Begriff, in einem richtigen Judenhass, Hass auf die Juden, die für alles schuldig erklärt wurden, was da nicht geklappt hat, für die Weltwirtschaftskrise, für die Arbeitslosigkeit und so weiter. Und so wurde quasi sprachlich, kulturell das Klima bereitet, um nachher vom Hindenburg, diesem unsäglichen Hindenburg, dem Steigbügelhalter Hitlers, dann die Macht übertragen zu bekommen. Und es gibt ja eine klare Strategie der AfD, die kann man in ihrem theoretischen Organ Sezession nachlesen, Auswertung der Ergebnisse der Landtagswahlen, dass man, die als Sieg natürlich gefeiert wurden für die AfD, also in Sachsen und in Brandenburg, dass man es vielmehr noch stärker die öffentlich-rechtlichen Medien, private Medien und den politischen Apparat infiltrieren müsse mit gut aussehenden Menschen, die einen harmlosen Eindruck vermitteln und die langsam die gesamte Republik auf die rechte Linie bringen.
Der Germanistikprofessor Heinrich Detering hat auch ein Buch geschrieben, eine Analyse der Sprache der AfD, und hat gefordert, man solle sich nicht nur über das Vokabular empören, sondern man solle eben sehen, was dahinter steckt und die Denkmuster der AfD analysieren. Das ist auch deine Meinung, nehme ich an.
Auf jeden Fall. Und man muss auch die Parallele, ohne es ein Gleichheitszeichen zu setzen, aber eine Parallele der Sprache mit der Sprache der Nazis in der Weimarer Republik herstellen. Und das auch, muss sagen, dass die AfD dieses Vokabular verwendet, dieses zum Teil auch jetzt nicht mal so extremistische wie Volksverräter, aber überhaupt wieder von Volk spricht. Das ist auch
Umvolkung.
Und ja, Umvolkung, das ist auch ein Nazi-Begriff. Das war Bestandteil des Generalplans Ost, dass die slawischen Untermenschen entweder zu Knechten und Dienern der deutschen Herrenmenschen gemacht werden oder weiter nach Osten umgefolgt werden. Das wird seltsamerweise heute dann von der AfD verwendet, sei es eine Strategie dunkler internationaler Mächte, natürlich wahrscheinlich des Judentums, der Atlantikbrücke, der, was weiß ich, was sie noch alles ausfindig machen an überstaatlichen Kräften, die das deutsche Volk umfolgen sollen und das hier zum Siedlungsgebiet machen. Kompletter Unsinn, man muss sich nur die Weltlage anschauen und weiß, woher die Flüchtlinge kommen. Dass Flüchtlinge überhaupt in diesem Maß entstehen, ist auch vom Westen mit zu verantworten. Das will man nur nicht anerkennen. Überhaupt wird alle Verantwortung irgendwo hingeschoben in einen dunklen Bereich, der auch nicht nachzuweisen ist. Ernst Bloch hat in der Weimarer Republik bereits analysiert, dass es auch von Demokraten und Linken falsch ist, alle, ich sag mal, warmen Begriffe wie Heimat oder auch vielleicht Volk den Rechten zu überlassen und nur kalte analytische Begrifflichkeit zu verwenden, die niemand eigentlich anspricht. Und das Bedürfnis nach Heimat, nach Zugehörigkeit, das ist da, egal ob ich rechts, Mitte oder links bin. Und das muss in der Sprache auch zum Ausdruck kommen, das auch in anderen Symbolen. Schwarz, Rot, Gold wird jetzt von den Rechten okkupiert. Und ich habe da gelesen, dass bei einer Demonstration von Grünen und anderen gegen AfD und andere rechten Kräfte es verboten war, Schwarz-Rot-Gold in den Fahnen zu zeigen. Ein ganz großer Fehler, weil Schwarz-Rot-Gold sind die Farben der Demokratie, der demokratischen Freiheitskämpfer, sowohl vom Hambacher Fest als auch von 1848-49. Und Schwarz-Rot-Gold waren die Nationalfarben der Weimarer Republik.
Der Fraktionsvorsitzende der AfD hat vor kurzem behauptet, die AfD sei eine bürgerliche Partei. Da sieht man schon daran, wie Begriffe besetzt werden. Jetzt positive Begriffe besetzt werden. Wen kann er damit blenden?
Ja, der beruhigt natürlich das bürgerliche Milieu, das nicht als rechts- oder rechtsextremistisch eingestuft werden will. Das, was er allerdings, war gerade Gauland, der ja aus eine bürgerliche Vergangenheit hat, war ja jahrelang, glaube 40 Jahre CDU-Mitglied, verdankt der CDU auch alle seine Posten, wenn ich das richtig verfolgt habe, war ja immerhin 4 Jahre Leiter der Staatskanzlei hier in Wiesbaden unter Walter Wallmann als Ministerpräsident. Und der weiß ganz genau, gilt ja als auch sehr gebildet und belesen, der weiß ganz genau, was er da anrichtet und wen er ansprechen will. Er will enttäuschte CDU-Wähler ansprechen und mit dem bürgerlich-konservativ der AfD einen seriösen Anstrich geben. Das ist der eine Teil der Strategie. Das andere Teil ist, was Höcke macht auf dem rechten Flügel. Der spricht halt wirklich das richtig rechtsextreme Potenzial an und befriedigt deren Bedürfnis nach draufhauen, ja, und nach völkischem Gemeinschaftsgefühl gegen die Ausländer. Ich bestreite diesen Herrschaften mit großer Entschiedenheit das Prädikat bürgerlich, weil bürgerlich in einem positiven Sinne, so wie es auch im 19. Jahrhundert gesehen wurde, ist demokratisch, ist auch gemäßigt, fühlt sich oder sucht immer nach der richtigen Mitte zwischen falschen Extremen, hat Anstand und Würde im Panier und nicht Beleidigungen und Herabsetzungen des politischen Gegners. Wenn ein Herr Gauland in der Öffentlichkeit sagt, wir werden Frau Merkel jagen, hat es mit Bürgerlichkeit überhaupt nichts zu tun. Oder wenn er sagt, wir holen unser Land und unser Volk zurück. Also mir als historisch interessiertem, gebildeten Menschen ist mir völlig unklar, dass dieses Land und Volk jemals der AfD gehört hätte. Und dieses unsägliche Zitat, dass die Nazizeit, 12 Jahre Nazizeit, nur ein Vogelschiss in 1000 Jahren erfolgreicher Geschichte sein sollen, ist einfach nur Dichtung und romantisches sich in die Vergangenheit lügen, als gäbe es eine 1000-jährige erfolgreiche deutsche Geschichte. Was ist, wenn er dann Erfolg zählt, im 30-jährigen Krieg oder was auch immer.
Nach Italien, wo ein altes Lied in jüngster Zeit eine neue Karriere gemacht hat, Bella Ciao. Ursprünglich war es ein Protestlied gegen harte Arbeitsbedingungen. Im Zweiten Weltkrieg wurde es weltweit bekannt als Partisanenlied im Widerstand gegen den Faschismus. Und später mutierte es zum Kampflied der kommunistischen und sozialdemokratischen Bewegung. Im vergangenen Jahr erlebte es eine Renaissance. Es wurde zum Sommerhit 2018 gekürt und wurde gesungen auf Veranstaltungen gegen rechts und als Protest gegen den Rechtspopulismus in Italien. Die Blume des Partisanen, der für die Freiheit starb, hat viele Künstler dazu animiert, ihre Version zu singen. Wir stellen Ihnen einen kleinen Mix vor. Es singt die italienische Folkrockband Modena City Ramblers, danach folgen Milva, Yves Montand und dann, man höre und staune, der Chor der sowjetischen Roten Armee, Bella Ciao. Und wie hat's Ihnen gefallen? Wunderbar, der Rote Armee-Chor, oder? Und Yves Montand? Einfach cool. Wir kommen zu den 70er Jahren. Da war viel los in Europa. Diktatoren in Spanien und Portugal, die Junta in Griechenland und das Volk, das aufbegehrte. In den Hinterzimmern der griechischen Clubs und Kneipen trat damals ein kretischer Musiker auf und riss mit seiner Lyra und seinen Liedern seine jungen Zuhörer hin und mit. Besonders ein altes kretisches Freiheitslied aus der Zeit der Osmanenkämpfe wurde zur Hymne für die griechische Jugend. Pote thakani xasteria, wann wird der Himmel wieder klar werden? Der Sänger hieß Nikos Xylouris. Am 17. November 1973 trat er während der Revolte der Studenten im Polytechnikum von Athen auf. Die Hochschule war von Panzern der Junta umstellt, als Xylouris seine Lyra ergriff und Pote thakani xasteria sang. Seitdem wurde seine Stimme zum Zeichen des Widerstands. Neben anderen Ereignissen war die Studentenrevolte 1973 einer der Ausgangspunkte für den Niedergang der griechischen Militärdiktatur 1974. Ein wildes Lied, das die Stimmung jener Zeit aber genau traf. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Nicht nur für Studenten, auch für Künstler war das kretische Freiheitslied ein Symbol für ihren Kampf gegen Zensur, gegen Auftritts- oder Publikationsverbote. Im folgenden Gespräch mit Margarete Goldmann, der Sprecherin des Arbeitskreises Stadtkultur, geht es um Kunstfreiheit. Genauer gesagt um eine Erklärung der vielen, die vor kurzem in Wiesbaden veröffentlicht wurde. Wer sind diese vielen und was haben sie erklärt? Margarete Goldmann.
Die vielen, das ist eine Initiative, die jetzt schon seit einiger Zeit besteht und in ganz vielen Städten wurden Erklärungen, also Texte, die sich mit dem Thema Freiheit der Kunst auseinandersetzen, vorgelegt und wurden von der örtlichen Szene unterschrieben. Und da sind auf diese Art und Weise in ganz Deutschland schon einige tausend Unterschriften zustande gekommen. Und häufig ist der Anlass dazu, dass an irgendeiner Stelle, in irgendeiner Stadt, die AfD wieder irgendeinen sonderbaren Antrag gestartet hat, um die Kulturszene in irgendeiner Weise unter Druck zu bringen oder sogar in Misskredit. Und dass diese Erklärung der vielen auch in Wiesbaden zustande gekommen ist, also einmal der Text und zum anderen von vielen unterzeichnet wurde, hatte auch einen konkreten Anlass, dass nämlich hier die AfD auch einen Antrag ins Stadtparlament gebracht hat, in dem sie unseren Schlachthof, großes, tolles Kulturzentrum, behauptet hat, der Schlachthof würde Terroristen unterstützen und man müsse ihm deswegen die öffentliche Unterstützung entziehen, um es mal ganz kurz zu sagen.
Wie kommt die AfD dazu?
Tja, das muss man die AfD fragen. Sie hat das natürlich auch nicht unterlegt mit Fakten oder irgendetwas, sondern das einfach mal behauptet. Und ich spreche jetzt für den Arbeitskreis Stadtkultur, einem Zusammenschluss von mehr als 30 Kultureinrichtungen in Wiesbaden. Wir haben daraufhin sofort auch einen Text verfasst, das war noch vor den vielen, und haben Unterschriften dazu gesammelt. Da sind auch viele zustande gekommen und haben damit klar gesagt, das heißt auch am Schluss so, wir alle stehen an der Seite des Schlachthofs und treten gemeinsam ein für kulturelle Vielfalt in Freiheit und gegen Hetze und Verleumdungen, die auf Kunst- und Kulturbetriebe in unserer Stadt gerichtet sind. Ja, also das war so der erste Schritt, das war im Juni und kurz danach, dann auch auf Anregung des Schlachthofs, hat sich dann der Arbeitskreis Stadtkultur mit einem Vorschlag, der auch formuliert wurde, beschäftigt, eben einem Text, der dann als die Erklärung der vielen, der Wiesbadener Erklärung der vielen zustande gekommen ist. Und den haben wir dann natürlich auch entsprechend zur Unterschrift dem Arbeitskreis vorgelegt und der Arbeitskreis wiederum hat diesen Text verbreitet in der Wiesbadener Kulturszene und so sind wir mit dem Schneeballeffekt zu vielen, vielen Unterschriften gekommen. Es haben fast alle, die in Wiesbaden öffentlich Kultur machen, unterschrieben. Ich sage deswegen fast, weil es war direkt vor den Sommerferien bis in die Sommerferien rein und ich glaube, wenn es nicht so ein ungünstiger Zeitpunkt gewesen wäre, hätten wir noch viel mehr Unterschriften bekommen, aber wir waren auch schon so ganz stolz.
Kann man die noch nachtragen, die Unterschriften?
Wer sich man kann sich, es gibt, kann ich selbst gar nicht genau sagen, auf alle Fälle kann sich jeder an die Homepage wenden und kann direkt dort bei der Organisation, die sitzen in Berlin, die fassen das alles zusammen, kann man sich melden und kann auch dann direkt dort unterschreiben. Aber es ist eine reine Unterschriftenliste nur aus dem Kulturbereich.
Die Erklärung, ist die lang? Kannst du die uns jetzt vorlesen oder kann man die nachlesen?
Selbstverständlich kann man sie auch nachlesen, aber ich kann sie auch versuchen, kurz vorzulesen. Weiß nicht, jedenfalls hier den Hauptteil. Fängt also folgendermaßen an. Zu einer freien demokratischen Gesellschaft gehören Meinungs- und Pressefreiheit, aber auch die Freiheit von Kunst und Kultur sind in einer Demokratie nicht verhandelbar. Denn nur in einer Gesellschaft, in der Kulturschaffende und Künstlerinnen und Künstler und Kreative frei sind, kann sich eine Gesellschaft weiterentwickeln. Kunst und Kultur setzen sich kritisch mit der Gesellschaft auseinander, fordern den Dialog, die Auseinandersetzung. Hier werden Visionen für die Zukunft entwickelt, Kritik an gesellschaftlichen Zuständen geübt. Dies kann Veränderungsprozesse initiieren und den gesellschaftlichen und politischen Diskurs begleiten. Demokratie ist ein stetiger Streit der Positionen und Meinungen. Sie gibt nicht nur Freiräume, sie fordert auch, dass diese besetzt werden. Um diese Freiheiten zu erhalten, wehren wir uns als Kulturschaffende gegen alle Versuche, die Freiheit von Kunst und Kultur einzuschränken. In Wiesbaden leben 291.000 Menschen aus über 160 Nationen und fast 50.000 haben einen Migrationshintergrund. Um die Diversität unserer Gesellschaft abzubilden und Begegnungen zu fördern, bieten wir Raum für Vielfalt und Diversität und wehren uns gegen Spaltung, Ausgrenzung und Abwertung von Minderheiten, gegen Rassismus, Homo- und Transphobie, Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamophobie und völkisch-nationalistisches Gedankengut. Und dann gibt es einen zweiten Teil, da heißt es dann, die Wiesbadener Erklärung versteht sich als ein Teil der bundesweiten Aktion, die vielen. Unsere hat lokalen Charakter. Alle Unterzeichnenden sind Einrichtungen von Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft aus Wiesbaden und Umgebung, sowie freie Kunst- und Kulturschaffende und so weiter. Die Liste ist offen, ihre Unterzeichnung hat den Charakter einer Selbstverpflichtung. Selbstverpflichtung, also ich höre jetzt mal auf, an der Stelle zu lesen, bedeutet, dass eigentlich alle sich darum bemühen, dass das, was Sie hier so unterschrieben haben, auch öffentlich zu machen, auf Ihre Homepages zu stellen, bei Facebook zu teilen oder wie es der Nassauische Kunstverein in Wiesbaden gemacht hat, der hat diesen ersten Teil, den ich vorgelesen habe, auf ein ganz großes Transparent drucken lassen und an dem schönen Haus in der Wilhelmstraße aufhängen lassen und hat da auch viel Resonanz dafür bekommen.
Das sah sehr gut aus, wirklich ein Statement, diese Erklärung der Nassauischen Kunstverein zu lesen, sehr gut. Wie waren denn die Reaktionen? Kannst du da noch etwas dazu sagen?
Die Reaktionen, also es haben sich alle, die das mitbekommen haben, sehr schnell gemeldet. Wir hatten keine Probleme, die Unterschriften zu sammeln. Zwar, manchmal muss man ja den Unterschreibenden ein bisschen hinterherlaufen, war in diesem Fall gar nicht notwendig. Im Gegenteil, haben sich ganz viele von sich aus an uns gemeldet. Der Wiesbadener Kurier Tagblatt hat einen richtig schönen, großen Artikel gebracht mit einem großen Bild. Das hat uns auch sehr gefreut. Der Sensor hat mit unterschrieben. Also ich glaube, wir sind auch medial gut rübergekommen. Und ja.
Es ist das erste Mal, dass von der AfD so eine Aktion gestartet worden ist.
Das erste Mal in Wiesbaden.
Das erste Mal in Wiesbaden. Und ihr vom Arbeitskreis Stadtkultur habt euch gedacht, während den Anfängen, hier muss sofort reagiert werden, wie war das?
Auf alle Fälle, hier muss sofort reagiert werden. Und nicht nur wir, auch der Kulturbeirat Wiesbaden hat eine Stellung bezogen und hat formuliert, kann ich auch noch mal kurz vorlesen, der Kulturbeirat Wiesbaden verwahrt sich entschieden gegen politisch motivierte Angriffe auf kulturelle Einrichtungen dieser Stadt und Gegenversuche von Parteien und Rathausfraktionen, kulturelle Einrichtungen dieser Stadt öffentlich zu diskreditieren. Ebenso missbilligt der Kulturbeirat jegliche Versuche, die finanzielle Unterstützung kultureller Institutionen seitens der Stadt bei politischer Missliebigkeit infrage zu stellen. Die Kultur- und Kunstfreiheit ist nach Überzeugung des Kulturbeirats auch in der Landeshauptstadt Wiesbaden ein hohes und nicht verhandelbares Gut. Da sind sich eigentlich alle einig. Im Kulturbeirat sitzt die AfD ja, vertreten durch Herrn Dr. Lorg. Der hat sich bei dem, als der Kulturbeirat darüber gesprochen hat, überhaupt nicht zu Wort gemeldet. Ich denke, dass wir diesen Versuch, den Schlachthof da irgendwie in ein schlechtes Licht zu rücken, ganz gut verhindert haben.
Hat es daraufhin Reaktionen von Seiten der AfD gegeben?
Es gab noch eine Pressemitteilung anschließend, wo sie nochmal bekräftigt haben, ihre Position, aber dann ist nichts mehr gekommen. Diese Intervention der AfD in Wiesbaden bezogen auf den Schlachthof finde ich deswegen interessant, weil sie eine Debatte darüber auch in Gang setzt, was Kulturpolitik soll, muss, darf. Und in dem Zusammenhang habe ich mir zum Beispiel mal das Wahlprogramm der AfD Hessen angeguckt, was nicht uninteressant ist, weil da in den ersten Sätzen etwas geschrieben ist, was ich sofort unterschreibe. Moment, ich muss jetzt gerade mal hier blättern. Es fängt damit an, Kunst, Kultur und Medien sind Lebenselixiere demokratischer Gesellschaften, in denen sich Sprache, Kultur und Geschichte seiner Nation frei und vielfältig entwickeln können. Kunst, Kultur und Medien kennen keine Grenzen, sie dürfen weder staatlichen Vorgaben unterliegen, noch politisch instrumentalisiert oder ökonomisch vereinnahmt werden. Die Förderung von Kunst und Kultur ist eine öffentliche Aufgabe. Dagegen, glaube ich, wird niemand etwas sprechen, man wundert sich eher, dass es hier auftritt. Aber wenn man dann ein paar Zeilen später weiterliest, heißt es zum Beispiel unter Deutsche Leitkultur und Multikulturalismus, staatliche Anreize kann es nur für die Bewahrung des kulturellen Erbes geben, um dieses für kommende Generationen zu erhalten. Gelder für, in Anführungsstrichen, politisch korrekte, Anführungsstriche, Kunst und Kultur, die als Umerziehungsprogramme eingestuft werden müssen, darf es nicht geben. Also das ist natürlich, da steckt so viel drin, da fragt man sich, was ist denn damit gemeint, Umerziehungsprogramme? Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Was soll an den Programmen, die zum Beispiel Bund und Länder für Kultur auflegen, die Einschränkung im Sinne von politisch korrekt sein? Wenn die AfD meint, dass politisch korrekt das ist, was sich gegen Ausgrenzung und Hetze und Menschenverachtung wendet, dann kann ich nur sagen, in diesem Sinne bin ich gerne politisch korrekt. Alles andere ist für mich so unkorrekt, dass ich sage, das soll auch nicht mit öffentlichem Geld gefördert werden. meine Haltung dazu.
Margarete Goldmann, vielen Dank.
Es gibt etliche Beispiele, wie Theater, Opernhäuser und Museen von der neuen Rechten unter Druck gesetzt und bedroht werden. ARD und Süddeutsche Zeitung haben eine Chronik zusammengestellt, die man unbedingt lesen sollte, wenn einem die Freiheit der Kunst am Herzen liegt, zu finden im Internet. Hier geht es weiter mit Freiheitsliedern, die uns nur heute bewegen. In der Nacht vom 24. auf den 25. April 1974 sendete der katholische Rundfunksender Radio Renascenza ein Lied des verbotenen Musikers José Afonso, Grandola Villa Morena. Grandola, braungebrannte Stadt, Heimat der Brüderlichkeit. Das Volk ist es, das am meisten bestimmt in dir, o Stadt. Es war das vereinbarte Zeichen für den Beginn des Aufstands gegen die Diktatur Salazars. Als die Soldaten um 5:30 am Morgen durch die Avenida da Liberdade ihre ersten Ziele in der Hauptstadt ansteuerten, säumten schon Tausende von Menschen die Straßen. Sie liefen neben den Armeefahrzeugen her und jubelten den Befreiern zu und schmückten mit roten Nelken die Uniformen der Soldaten und deren Gewehrläufe. Nach den Blumen erhielt die Revolution den Namen Nelkenrevolution. Knapp 18 Stunden nach der Ausstrahlung des Liedes war Europas älteste Diktatur gestürzt. Damit gingen 48 Jahre der Verfolgung und Verbannung, der Unterdrückung und Ausbeutung, der Zensur und der Folter zu Ende. Und hier ein internationaler Hit, in vielen Ländern bis heute populär, nicht nur in seinem Entstehungsland USA. Von namhaften Pop- und Rocksängern bis heute interpretiert, We Shall Overcome. Ursprünglich von der amerikanischen Gewerkschafts- und der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung ausgehend, fand das Lied in den 1960er und 1970er Jahren Eingang in die westeuropäische Jugend- und Friedensbewegung. We shall overcome, wir werden es überwinden, ist eins der wichtigsten Protestlieder der US-Bürgerrechtsbewegung. Titel und Song werden heute weltweit als musikalischer Protest gegen jede Art von Missständen verwendet. Hören Sie, wie Bruce Springsteen We Shall Overcome singt. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. In ein paar Wochen ist es wieder soweit. Am Writers in Prison Day werden die neuen Zahlen vorgelegt, wie viele Schriftsteller, Autoren und Journalisten in welchen Ländern verfolgt, bedroht, schikaniert, eingesperrt, gefoltert und ermordet wurden. Auch in Wiesbaden hatte man das Thema schon auf dem Schirm. Der ehemalige Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar, war hier zu Gast, ebenso wie die Autorin Asle Erdoğan. Beide haben Erfahrungen mit Verfolgung und Freiheitsentzug. Gedenktage wie der jährliche Writers in Prison Day sind wichtig, nicht nur um an die betroffenen Menschen zu denken, sondern auch um sich wieder einmal den Wert einer freien Presse zu vergegenwärtigen. Ein schönes Beispiel ist das gerade erschienene Buch »Die Unverfrorenen« von Ewald Hittroth, dem langjährigen Wiesbaden-Korrespondenten der FAZ. Es handelt sich um einen aufregenden Politkrimi und ein unverzichtbares Aufklärungsbuch für politisch interessierte Bürger. Hartmut Boger hat es gelesen.
Ich habe es sehr aufmerksam gelesen. Vieles kannte ich schon, weil ich die Artikel von Ewald Hettroth in der FAZ verfolgt habe und dann auch die Artikel von Birgit Emnet im Wiesbadener Kurier, Wiesbadener Tagblatt. Und von daher gab es jetzt nicht so viel Neues Erschütterndes. Ich war auch in meiner Funktion als Volkshochschuldirektor, war ich ja immer sehr nah an den Quellen der Informationen über kommunalpolitische Gegebenheiten und habe es zum Teil selber mitbekommen, welche unsäglichen Umtriebe da vor allem die von Herrn Lorenz ausgingen, hier zu beobachten waren.
Worum geht es, wenn du das nochmal sagst, für alle, die sich nicht so auskennen und die diesen Zugang, wie du ihn hattest, zur Politik?
Also es geht darum, also wie Parteien, also hauptsächlich CDU und SPD, muss man sagen, während der GroKo-Zeit, also bis von 2011 bis 2016, gegenseitig sich immer geeinigt haben, wie man diesen und jenen Geschäftsführerposten städtischer Gesellschaften besetzt, nämlich immer parteipolitisch und nicht nach Qualifikation, wie es eigentlich sein müsste nach der sogenannten Compliance-Richtlinie, die von der Stadt verabschiedet wurde, wie Magistratsposten besetzt werden, auch nicht nach Qualifikation, sondern weil jetzt die und jene Person dran ist aufgrund ihrer Verdienste. Besonders also bestürzend fand ich schon damals, als der Schüler zum Chef dieser Wiesbaden Holding, also eine der mächtigsten Positionen in der Stadt, mit einem sogenannten Beherrschungsvertrag ausgestattet wurde. Das hat man erst dann erfahren, als gekündigt wurde. Das heißt, dass er weisungsberechtigt gegenüber den Geschäftsführern anderer städtischer Gesellschaften war. Einfach eine Unglaublichkeit. Und wie sein Vertrag ohne Not schon vor Ablauf verlängert wurde vom damaligen Oberbürgermeister Sven Gehrig, von dem ich besonders enttäuscht bin. Von Herrn Lorenz bin ich nicht enttäuscht, weil ich den schon seit Jahren kenne als den schwarzen Schatten über Wiesbaden. Dieses System Lorenz, wie es Birgit Emnet genannt hatte, im letzten Jahr, hat er über Jahre Jahre Zeit gehabt, sich hier festzusetzen. Und man muss einfach sagen, man kann jetzt diese ganzen Herren, es war nicht nur Herr Lorenz, sondern auch andere, aber um ihn hat sich so ein fauler Kern gebildet. Das ist eine Sache. Die Frage, warum etwa die CDU-Fraktion Herrn Lorenz ständig wiedergewählt hat zu ihrem Vorsitzenden, das stellt halt die Frage, wie weit, oder beantwortet sie gleich auch, das sind alle halt mitverantwortlich. Alle mitverantwortlich, kein Herr ohne Knechte. Und das wird auch in dem Buch von Hetro deutlich. Es ist immer ein, da sind wir wieder beim vorherigen Thema, es wird immer ein Milieu gebildet, ja, das eine bestimmte Übereinstimmung in sich trägt. Ja. Das ist unser Anführer. Und manche Menschen haben das auch schon seit Jahrhunderten bekannt, spätestens seit Etienne de la Boétie im 17. Jahrhundert, der über die freiwillige Knechtschaft der Menschen geschrieben hat, sich darüber gewundert hat. Es gibt offensichtlich auch in heutiger Zeit Menschen, die zur freiwilligen Knechtschaft neigen und sich bereit sind, hinter einen Führer zu versammeln und aber auch alles, was da passiert, irgendwie gut zu finden, weil es ihnen zum Teil auch eindeutige Vorteile bringt.
Und das beschreibt Hedroth in dem Buch sehr gut.
Auch sehr hervorragend. Er hat detailliert und ich nehme auch an, da die großen Teile der Informationen bekannt sind, auch juristisch einwandfrei und faktisch einwandfrei abgesichert.
Also für die Wiesbadener Bevölkerung ist dieses Buch ein großer Gewinn?
Unbedingt. Das muss man unbedingt lesen, um sich auch, wenn man parteipolitisch oder sonst wie engagiert ist, einfach dafür einsetzen, dass diese Strukturen rückhaltlos aufgeklärt und aufgelöst werden, damit wir hier wieder ordentliche Verhältnisse haben.
Und was lehrt die Bürger das jetzt?
Dass man bei der nächsten Kommunalwahl ganz genau hinschaut, wer da auf den Listen steht und sich auch kundig macht, was aus der Zeitung, die ist ja sehr gut inzwischen drauf eingestiegen, was getan wird. Und der neue Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende ist ja auf einem guten Weg, diese Strukturen aufzulösen und daran zu arbeiten, dass künftig andere Kriterien angewandt werden als treue Parteioffizierstätigkeit über Jahre. Und glaube ich, also da bin ich doch guter Hoffnung, dass wir da in besseren Zeiten entgegensehen.
Hartmut Boger, ehemaliger Direktor der Volkshochschule Wiesbaden. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Glückwunsch an Udo Lindenberg, der gerade mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Es ist übrigens sein zweites. Und hier ein Freiheitslied ganz eigener Art. Sonderzug nach Pankow.